Ich erinnere mich an, warum ich den, also ein Zeitungsausschnitt, das zeigte man so damals so als Beleg dafür, was so los war, war die Überschrift, Papst fordert Sexverbot in der Zweitehe. Und die Punchline von Schmidt war dann, rein in die Dritte.
German Funny Bones, Gespräche mit komischen Menschen, von und mit Tobias Mann.
Dies ist der zweite Teil des Gesprächs mit Markus Hennig. Ich würde sinnvollerweise zuerst den ersten Teil hören, der kam letzte Woche. Ansonsten, wenn ihr den schon gehört habt, hier kommt der zweite Teil und bitte.
Also du hast für dich quasi diese Rolle als Autor jetzt angenommen und sagst, das ist mein Ding.
Ich lasse mich jetzt nur treiben.
Es ist Gang raus. Nein, hast dich jetzt festgelegt, das Rampenlicht ist nicht für dich. Dass du irgendwann nochmal sagst, ich will jetzt irgendwie...
Also ich habe die Position, glaube ich, gibt es nicht zurzeit, wo ich jetzt richtig Lust zu hätte. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der groß ein Stand-up irgendwie macht und dann irgendwie oder ein Bühnenprogramm gar irgendwie
als mit Sidekick irgendwo?
Ja, irgendwie wie in der Schule, so also an der Seite sitzen und irgendwie viermal die Viertelstunde irgendwie dummes Zeug reinrufen. So. Wenn Sie da, liebe Medienschaffende, wenn Sie da das hätten, dann rufen Sie mich an.
Ja, weil beim Neo-Magazin war es ja auch ab und zu mal vor der Kamera, ne? Du hast ja auch das eine andere gemacht. Ihr habt doch gesungen.
Bei der Abschiedssendung, ja, das war Beatbox, meine Beatbox-Performance. Die war natürlich Weltklasse.
Siehst du, Beatbox, da bist du auch. Ja, da dankte sich wieder, dass du mal fürs Musical-Theater hinter dem Vorhang Saxophon gespielt hast.
Genau. Ja. Beatbox, Saxophon des kleinen Mannes.
Ja. Und jetzt, ich habe immer so einen Bereich in der Sendung, wo ich die Leute mal frage, das soll jetzt nicht irgendwie dich reinreiten, aber so... Dieser Bereich heißt Bombing. Das ist ja der Begriff dafür, wenn es überhaupt nicht läuft. Was war denn so das schlimmste Erlebnis, das du im Bereich des Humors, im Bereich der Comedy hattest, wo du sagst, ey, das war ganz, ganz grauenvoll. Vielleicht ein persönlicher Auftritt oder sonst irgendwas, wo du sagst, da lief alles irgendwie quer und schief.
Da erinnere ich mich an viele Stand-up-Auftritte von mir.
Wirklich?
Auf offenen Bühnen. Das war schon...
Hast du richtig, ist richtig geknallt, dass du auch mal auf der Bühne standest und es ist wenig bis gar nichts passiert?
Ich habe es zumindest so empfunden, sagen wir so.
Okay.
Und das war auch im Nachhinein sehr lehrreich und irgendwie auch irgendwie spannend, weil man einfach auch nicht so viel voraussetzen durfte jetzt so, weil... Man muss verstehen, ich habe zu der Zeit auch relativ viel für WDR 2 damals, die haben noch so eine politische Kabarettsendung irgendwie gehabt, am Wochenende abends, die Zugabe. Und da habe ich relativ viele Beiträge auch gemacht, so mit so aktuellem, wochenaktuellem Politkram irgendwie, mehr oder weniger tiefschürfend. Aber davon habe ich dann so ein paar Essenzen irgendwie genommen und so und daraus dann so Nummern gebaut. Und mir war... Also ich war halt in so einer Bubble drin, mir war halt klar, wer gerade Verkehrsminister ist oder sowas.
Ja, und da hast du vor irgendwie 20 18-Jährigen gesessen.
Genau.
Die sagten, Verkehrs bitte was?
Genau, ja. Verkehr. Ja. So, und das war, ich war völlig wie falsch gebucht irgendwie. Ja. Und viele andere Gäste wollten einfach nur irgendeinen Kumpel von ihnen noch irgendwie sehen, teilalkoholisiert, der irgendwie 20 Minuten später dran war. Und das war hart. Dann noch dieser Kegelbahn-Geruch-Flavor, der noch so da drin war. Das alles in allem war das ein Abend, der in diese Kategorie fallen würde.
Okay, ich hatte das ja tatsächlich auch mal, was du gerade beschreibst, tatsächlich on air bei TV Total. Also da gab es auch ein, zwei Auftritte von mir da. Also dass es überhaupt zu zwei gekommen ist, ist fast ein Wunder. Wo ich komplett am Publikum vorbeigespielt habe. Also wo ich eine todsichere Nummer aus meinem Programm genommen habe, also die immer funktioniert hat und habe die vom Publikum von TV Total gespielt und habe gemerkt, die haben überhaupt keine Ahnung, von was ich da rede. Also das kann ich denen noch nicht mal vorwerfen. Das war einfach eine andere Generation und die haben andere Themen gehabt. Für die war dann auch interessanter, dass da, was weiß ich... Wer da in der Sendung damals war oder sowas, ja.
Joe Cocker.
Tina Turner. Ja, Status Quo, auch immer gern genommen. Nein, aber das war für die überhaupt kein Thema. Und dann kannst du selbst mit einer, ich sag jetzt mal ganz selbstbewusst, funktionierenden guten Nummer, kannst du komplett abkacken, wenn du das falsche Publikum hast. Mhm. Also manche Nummern musst du vielleicht einfach irgendwie nochmal woanders spielen, wenn du an sie glaubst. weil es manchmal vielleicht auch einfach am Publikum liegt. Ohne jetzt irgendwie Publikumsbashing zu machen. Es ist halt aber manchmal so, dass du vor Leuten spielst, die was anderes erwarten. Abo-Publikum, auch so ein Stichwort. Das ist ja etwas, was jetzt uns auch oft begegnet. Gerade am Anfang spielst du gerne und oft vor Abo-Publikum, weil das sind immer viele Leute.
Die haben Sitzfleisch.
Die haben Sitzfleisch und die kaufen aber dich halt im Paket mit, weiß ich nicht, mit wem sie dich dann kaufen. Ja, Jürgen von der Lippe und was weiß ich. Und dann
Mundstuhl.
Mundstuhl und dann kommst du noch. Ja, und dann denken die, was ist jetzt, was will der jetzt? Also insofern ist das Publikum da doch auch ganz entscheidend, je nachdem. Das heißt also, du musst nicht nur, gerade jetzt als Autor, nicht nur wissen, wie tickt der Künstler, sondern wo spielt er, vor welchem Publikum? Hm. Was muss ich da irgendwie für Noten spielen? Das wird ja wahrscheinlich auch, du hast ja ganz verschiedene Sendungen auch geschrieben. Ich meine, Neo Magazin ist ja auch jetzt wieder wahrscheinlich anders von der Humorfarbe als jetzt die Ladies Night.
Ja, das kann man... Dem möchte ich nicht widersprechen.
Und da muss man sich immer reinfinden. Mhm. Und schaffst du das immer problemlos? Oder hast du manchmal auch so Tage, wo du sagst, also heute könnte ich nur, heute könnte ich wirklich nur für Affe, Panda und
Affe, Panda und Co. Genau.
Ja, schreiben. Oder kommst du da relativ schnell immer in den Modus rein? Weil ich stelle mir total schwierig vor. Weißt du, ich schreibe nur für mich erstmal. Mhm. So, und wenn du jetzt irgendwie auf dem Tisch mehrere Projekte liegen hast und musst irgendwie eben für das schreiben und dann im nächsten Moment für das oder beides noch parallel, da wirst du irre.
Ja, nee, also parallel, also nicht so, dass ich drei Rechner, drei Monitore habe und einfach die Konsonanten hier, dann die Vokale
und
da.
Und vier Telefone noch in die Armbeuge geklemmt.
Genau. Nee, ich versuche schon, das so zu sortieren, dass das irgendwie halbwegs Sinn macht. Es gibt ja auch Projekte, wo man einfach konzentriert mal sich drei Tage am Stück mal darum widmen muss. Und es gibt dann mal so Projekte oder Aufträge, die man halt innerhalb von 2 Stunden so abfrühstücken kann, wo man, wenn es darum geht, irgendwie nur eine kleine Nummer mal zu überarbeiten oder so, das ist dann jetzt nichts groß Tagesausfüllendes.
Aber du musst schon Struktur irgendwie haben.
Ja.
Weil ich kenne dich auch als sehr strukturierten Mensch, was jetzt irgendwie mir ja komplett abgeht. Ich bin ja voll chaot. Aber das war auch bei den Sendungen, wo ich mit dir arbeiten durfte, immer, du hast immer die Sache komplett im Griff gehabt.
Ich habe zumindest so getan.
Nee, ja, oder du konntest es gut simulieren. Aber das war wirklich immer so. Du bist wirklich da ganz top vorbereitet gewesen. Also wirklich fast widerlich vorbildlich, muss man sagen. Und das ist natürlich etwas, was dich herauszeichnet letztlich, dass du auch immer gut vorbereitet warst. Auch für alle Eventualitäten. Das ist ja auch wichtig, dass man irgendwie nochmal...
Erdbeben, Corona, alle Eventualitäten vorbereitet. Okay, immer ein Saxophon dabei, wenn die Stimmung schlecht ist.
Oh Mann, Markus... Jetzt hast du für viele Leute geschrieben, hast oft schon viel Humor gemacht, aber wo kommt er denn her, der Henning-Schuh-Humor?
Wo will er hin?
Nein, die Frage ist, wo kommt er denn her? Was waren denn so deine Einflüsse? Also jeder hat ja irgendwie so Sachen, wo er sagt, das habe ich immer viel gehört, das war was mich irgendwie humoristisch sozialisiert hat. Das waren so die Dinge, die mich irgendwie auf den Weg oder auf den Trichter auch gebracht haben.
Hm. Also so als Kind... Otto, ganz klar, wie glaube ich alle so in der Generation.
Ja, Otto fällt immer.
Plus, minus, weil es gab ja
Wir hatten nichts. Aber es war doch auch so. Du hast im Prinzip die älteren Recken gehabt. Heinz Schenk, um mal einen genannt zu haben. Heinz Schenk, ja. Der Komödiant meiner Eltern. Oder auch Frankenfeld oder wie sie alle hießen. Und wir hatten im Prinzip erstmal nur Otto. Mhm. Was ja auch nicht schlecht war. Also nee. Otto war ja schon, Hilfe Otto kommt.
Otto versaut Hamburg.
Otto versaut Hamburg, ja, großartig, ja.
Genau, ja, Otto mein Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein, wie unangenehm. Heinz Erhardt, so, jetzt
haben wir es. Ja, wirklich auch noch Erhardt.
Ja, wir hatten so eine LP, Doppel-LP oder Vierfach-LP, ich weiß nicht mehr, irgendwie viele LPs und Heinz Erhardt lief auch.
Noch ein Gedicht,
genau.
Ja.
Das war das Erste. Und dann so springen wir so ein bisschen so halbwegs in die Neuzeit. Was ich auch total geliebt habe, war Total Normal von Hape Kerkeling. Das fand ich total super mit Hurz und so. Hat
der nicht diese Känguru-Sendung noch gehabt?
Das war davor im WDR, genau. Die ist an mir vorbeige. hüpft.
Da merkt man den Autor, da kommt er durch.
Das habe ich dann im Nachhinein dann irgendwann mal gesehen, irgendwann mal nachts uns wiederholt oder so, aber das fand ich dann, hat mich dann nicht so überzeugt, aber total normal fand ich irgendwie total
das spitze. War der Hammer. Total normal war damals wirklich, und auch, dass das Lustige ist, und das zeigt auch, dass das wirklich gut war, wenn du dir das heute anguckst, ist das immer noch gut.
Mhm.
Also auch gerade dieser Hurz-Scherz, dieser ganze Sketch, dieses ganze Setup und alles, das ist so gut gewesen.
Und ich glaube, diese Nummer hätte jetzt etwas anders gestaltet und ein bisschen mit einer leicht moderneren Dramaturgie hätte auch im Neo-Magazin funktionieren können.
Ja.
So, dieser Aufbau.
Ja. 100%. Also einfach auch dieses Bildungsbürgertum da zu nehmen, die da hochintellektuell vor diesem Sänger sitzen und versuchen, das ernst zu nehmen. Und Hammer. Und aber Kerkeling ist halt natürlich auch echt ein Gigant, muss man einfach auch sagen.
Mhm.
Und hat auch was sehr richtig gemacht, was ich was rückblickend finde. Er war immer mal weg. Also ich bin da mal weg. Aber das war ja so ein bisschen sein Ding. Der hat immer was gemacht und dann hat sich wieder rar gemacht und kam mit irgendwas Neuem zurück. Also war er ewig nicht da und dann kam der Schlimmer.
Mhm.
Und alles hatte irgendwie Hand und Fuß. Und ich glaube auch, dass er sich die Zeit genommen hat und nicht überrepräsentiert war überall, das hat auch zu dieser Faszination beigetragen. Weil ich würde ihn gerne wieder öfter sehen.
Ja, vor allem ohne Schal.
Stimmt, hat immer Schal an. Ja, und natürlich auch der Film, Kein Pardon, ist natürlich auch
der
absolute Hammer.
Habe ich erst letztens noch wieder gesehen, vor 3-4 Monaten.
Und super immer noch.
Ja. Der altert auch wirklich sehr gut, auf jeden Fall. Es macht dir total Spaß.
Vor allem, wenn du in der Branche ein bisschen was gemacht hast, also wenn du auch schon mal erlebt hast, wie es an einem Set abgeht und sowas.
Heinz Schenk, wieder, gerade noch
vom Sport. Da war er dabei, als Heinz Wäscher. Mhm. Ja, und wie der das geschafft hat, wirklich das zu parodieren, was man wirklich so erlebt. So, das ist nicht witzig, das ist nur platt, aber wenn er vom Schrank springt und diese ganzen Szenen, die man heute so problemlos, guck da, der Kerkeling war also auch dann ein Held, einer deiner Helden.
Ja, kommt ja aus Recklinghausen, wo ja dieses Radiofunk im Fest damals.
Wie sich der Kreis plötzlich schließt. Es ist dieses Schicksal,
Gänsehaut.
Was uns manchmal, was uns an diese Punkte des Lebens treibt. Und was kam dann?
Schmidt-Einander.
Harald Schmidt also auch.
Ja.
Hast du für Schmidt mal geschrieben?
Nee. Ich bin wahrscheinlich der einzige Autor in Köln oder überhaupt in Deutschland.
Es haben viele für Schmidt geschrieben. Und,
aber wenn ich im Internet lese, wie viele fürs Neo-Magazin schreiben, bin ich auch überrascht.
Ist das so? Wirklich?
Aber ich bin auch leicht zu beeindrucken.
Okay. Und Harald Schmidt, Schmidt-Einander, also auch nur die Sendung mit Feuerstein.
Genau. Schmidt-Einander und dann Harald-Schmidt-Show in Sat.1. Das fand ich schon alles echt sehr, sehr gut.
Die haben aber auch wirklich, dass das so über den Sender gehen durfte. Das fragst du dich, also es war ja beim WDR damals und nun kennen wir den WDR jetzt als nicht den mutigsten aller Sender und dass das damals so über den Sender gehen durfte, ist ein Wunder eigentlich.
Ja, das steht und fällt einfach auch mit den Redakteuren, die im Sender arbeiten und dann so ihren Ermessungsspielraum mal mehr, mal weniger nutzen einfach. Also das ist halt... leider halt nicht mehr so, dass man einfach mit einer guten Idee kommt. Also, ach ja, komm, dann machen wir mal, klingt gut, los geht's. So, sondern jetzt erstmal, ich weiß nicht, sowas Ähnliches habe ich schon mal irgendwo mal gesehen. Da muss ich ja nochmal mit dem Hauptabteilungsleiter reden, ob wir dann nochmal, lass uns im August nochmal sprechen.
Ja, und das nimmt aber ein bisschen viel von der Magie, die es eigentlich mal dann gehabt hat. Also, weil du angefangen hast beim Radio, wo du sagst, ich habe es nebenbei gemacht, da waren ja erstmal keine Grenzen.
So, also
wahrscheinlich hast du mal Ärger bekommen, vielleicht, da gibt es ja auch Verantwortliche, aber du hast einfach mal gemacht. Und dieses einfach mal machen führt natürlich zu viel Scheiße, aber halt auch zu viel absolut genialen Sachen. Und das heißt also, ein bisschen Freiheit braucht man, finde ich, wenn du Humor machen willst, wenn du Humor kreieren willst.
Ja, vor allem ist es halt auch heutzutage auch total schwierig, weil auf der einen Seite ist es noch nie so leicht gewesen, so Fernseh-Content zu produzieren.
Der du meinst es auch technisch?
Technisch, genau. Ja. Es ist noch nie so leicht gewesen, so auf einem technisch sendbaren Level zu produzieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch hilfreich, wenn du gute Redakteure hast und gute Leute, die verstehen, was du willst, die eine Sache umsetzen können, die auch in einem Sender für irgendwas kämpfen können und so. Wenn das gut läuft, ist das ja sehr befruchtend und sehr gut, weil du machst natürlich Fehler, wenn du einfach weißt, okay, ich stelle hier eine Kamera hin und dann rede ich irgendwas und dann machen wir dies, machen wir das. Man hält sich dann für den Allergrößten irgendwie, weil man irgendwie was zusammengeschnitten hat und so und dann kommt man da irgendwie auf hohem Ross da irgendwie zum Sender hin galoppiert und die sagen, sag mal, was ist denn das für ein Mist?
Und manchmal ist es auch Mist,
muss man ja, fairerweise absolut, sagen. Genau, ja, absolut, genau. Aber das ist ja genau das, da in der Mitte muss man sich ja irgendwie treffen, ne? dass man so diesen Spirit, hier haben wir in der Garage zusammengelötet irgendwie und schau doch mal und so, so diesen, der Spirit ist ja gut.
Und dann kommt der TÜV.
Genau. Genau. Also ich finde nicht automatisch, dass wenn der Sender sich einmischt, dass es irgendwie automatisch immer schlecht sein muss.
Nein.
Es wird leider häufiger schlecht als gut, aber so dieser Austausch aus Erfahrung und so ein bisschen planerischer Kompetenz, wenn sich das mischt mit Kreativität, mit Energie und mit Bock haben, irgendwie Sachen zu bewegen, so wenn das so sich sozusagen hochschaukelt, dann ist das Allerbeste.
Ja, aber es ist natürlich so, wir leben in einer Zeit, wo ruckzuck der Shitstorm einfach auch da ist und es haben alle irgendwie Schiss, einen abzubekommen. Aber mein Gott, manchmal trifft der Humor dann halt eben auch Leute und manchmal soll er ja auch Leute treffen. Und dann muss man halt einfach auch mal den Gegenwind aushalten. Ja, und manchmal trifft er halt eben auch Leute, die tatsächlich gemeint waren, dann ist er richtig, dann trifft er auch manchmal Leute, die gar nicht gemeint waren, die sich trotzdem angegriffen fühlen. Und alle haben heute eine Stimme, was ja einerseits schön ist, dass man sich äußern kann, aber auf der anderen Seite eben auch dann zu einer unfassbaren Vorsicht führt.
Mhm.
Und wenn dann die Angst über die Gänge kriecht in manchen Sendern, dann kann da keine großartige Comedy draus erwachsen. Und ich glaube, überall, wo es gut läuft, da hast du so einen gewissen Mut und auch ein Vertrauen in die Sache. Und ohne das ist nicht. Also wenn du auf der Senderseite kein Vertrauen da ist, dann geht's gar nicht.
Ja, und Comedy kann dann einfach auch nicht allen gefallen. Das geht einfach nicht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Genauso wie, keine Ahnung, eine Band, neue Platte raus. Die einen sagen Hurra, die anderen sagen, oh Gott, ist ja furchtbar. Ja, so, darum macht das ja auch irgendwie Spaß, dann sich Comedians anzuschauen und sich auch von anderen abzusetzen und so. Und das, ja, das ist halt schade, wenn das halt so immer nur der Mainstream dann gezeigt wird, der halt die netten kleinen Lacher bringt, aber nichts, wo man mal auch ein bisschen ho-ho-ho machen kann.
Ja, und was du gerade sagst, finde ich auch richtig. Also ich kann auch nicht über alles lachen, aber wenn man sich ein bisschen professionell mit Humor auseinandersetzt, kann man auch mal sagen, das ist jetzt nicht meins, aber es ist trotzdem gut gemacht für das, was es will.
Genau.
Also das muss man, glaube ich, auch schaffen. Also man kann nicht aber das kannst du natürlich vom Konsumenten nicht verlangen, dass er diese Differenzierung macht. Schön wäre das, wenn es YouTube-Kommentare gäbe wie, ja, ich sehe das Handwerk dahinter und verstehe auch, wie das lustig gefunden werden kann. Ich tue es nicht.
Mit freundlichen Grüßen.
Mit freundlichen Grüßen. Das kommt wenig, selten. Kann man nicht verlangen von den Leuten, ist aber so. Aber schlimm ist dann, wenn der Sender dann Angst davor hat, vor dem negativen Feedback. Ja, dann hemmt das einfach auch. Ja. Und das heißt also, Schmiteinander, Harald Schmidt waren Vorbilder gewesen.
Was ich tatsächlich auch so ein bisschen altherrenhumorig phasenweise, die Filme von Loriot finde ich auch sehr gelungen, zum Beispiel.
Ja, aber das ist ja nun wirklich tatsächlich großartig, immer noch, weil die auch der Zeit standgehalten haben. Oder sagen wir mal, das meiste, vieles davon.
Also ich mit den Sketchen bin ich ehrlicherweise nie so ganz warm geworden, so mit der Nudel und das Bild hängt schief und so, das ist so Kosakenzipfel und diese Nummern irgendwie, da lacht er.
Ich lache schon wieder.
Da lacht er. Ja. Also das ist alles aller Ehren wert, Loriot.
Ja. Mein Segen. Ist nicht meins.
Mein Segen hast du. Ja. Weiter so. Aber ich persönlich mag die Filme total gerne.
Ja, die sind super, Ödipussy und Papa and the Porters natürlich, aber ich finde auch bei den Sketchen siehst du schon, wie viel Akribie einfach auch da drin gesteckt hat, was du ja immer wieder hörst. Also wenn Leute, Zeitzeugen dann berichten, dass er irgendwie, der war ja der, weiß ich nicht, wer lässt denn viele Takes machen? Der, also es gibt ja Regisseure, die irgendwie 200 Takes machen lassen. Das muss bei ihm auch so gewesen sein. Also bis der zufrieden war, das war ja wohl, musste aushalten
können. Ja, ich habe ein Making-of gesehen von Papa Ante Portas.
Wirklich? Gibt's das?
Ja, und da erinnere ich mich auch, dass es sehr klar auch kommuniziert wurde, dass die Dreharbeiten nicht unanstrengend waren mit Loriot, der ja auch Regie geführt hat.
Ja, klar.
Und das muss wohl auch eine nervliche Achterbahnfahrt gewesen sein.
Hört man ja auch tatsächlich, auch über Rudi Carrell hört man, dass er sehr schwer zufriedenzustellen war, in jeglicher Hinsicht, und das auch sehr unverhohlen dann den Leuten auch mitgeteilt hat, wenn das irgendwie nicht nach seinem Sinne war. Also, dass da Humor sehr ernst genommen worden ist an der Stelle auch.
Ja, Humor ist eine ernste Sache.
Ja, genau. Ja, also okay. Und jetzt, wenn du mal über dein Oeuvre schaust, rückblickend über das, was du alles so kreiert hast. Wir haben vorhin gesprochen über Misserfolge auf der Bühne. Was war denn sowas, wo du so im Nachhinein noch sagst, da bin ich irgendwie total stolz, also jetzt mal abgesehen vom Grimme-Preis, oder vielleicht war die Sendung ja auch sowas, wo du sagst, das war echt eine geile Sache, oder was war denn, was ist dein Lieblingsstück bis heute aus deiner Sammlung, was du gemacht hast? Kann auch eine Nummer sein, wo du sagst, irgendwie da war irgendwie alles richtig, das war irgendwie super.
Nee, kann ich mich jetzt gerade gar nicht so dran entsinnen. Also willst du auf irgendwas
bestimmt? Nein, überhaupt nicht. Ich versuche dir aus dir rauszukitzeln, auf was du selber besonders stolz bist.
Komme ich jetzt gerade nicht so drauf. Also ich bin tatsächlich stolz oder ich freue mich, dass ich bei vielen spannenden Projekten irgendwie dabei sein kann und jetzt auch seit einigen Jahren als Head-Autor und so ein bisschen inhaltlich so
jetzt die Fäden. Jetzt weiche ich mir hier mal nicht aus. Was war denn mal eine gute Nummer? Komm, sag mal eine richtig gute. Komm, ich sehe das doch an, du weißt was.
Alles war geil.
Ja?
ich vergesse aber auch sehr schnell solche Sachen.
Wirklich?
Irgendwie, ja.
Du hackst ab. Also du heftest dann weg ins Gehirn und dann ist es erstmal weggeheftet.
Ja, genau. Und dann hin und wieder klicke ich mal so durch die Festplatte irgendwie und dann sehe ich dann, ach ja, der Ordner, dann mache ich das mal auf und ach stimmt, das haben wir auch noch gemacht und ach je, ja, stimmt, genau. Das ist, das macht schon mal Spaß. Aber dass ich jetzt so sage, ah ja, das war jetzt der Meilenstein, wahrscheinlich morgen. Beim Händewaschen fällt es mir
wieder ein. Ach Mensch, hätte ich das mal gesagt, ja.
Aber jetzt
ja,
gerade.
Also ich mache es immer daran fest, nun spiele ich ja Nummern sehr häufig, weil ich ja mit meinem Programm unterwegs bin. Mhm. Und meine Lieblingsnummern sind immer die ich bis zum Ende, bis ich das Programm abgespielt habe, gerne spiele.
Mhm.
Also irgendwann geht dir, das muss man einfach so sagen, du bist dann zwar Profi und spielst es trotzdem natürlich gut, aber irgendwann gehen dir bestimmte Passagen einfach auf den Geist, weil du sie halt schon so oft gesprochen hast. Und dann gibt es aber die anderen, die du immer wieder gerne spielst. Oder wenn ich jetzt an Mansieber denke, gibt es immer wieder auch Einspieler, auf die ich immer wieder gerne zurückkomme, wo ich sage, da hat mal irgendwie alles gepasst, da war das Buch gut, da haben wir okay gespielt, da war Regie hat gepasst, da passte irgendwie alles zusammen. Und ohne jetzt irgendwie selbstzufrieden zu sein, aber dann sagt man sich, ja, das war gut.
Ja, also ist auch gar nicht, also jetzt so in dem Moment bin ich dann auch zufrieden dann mit einer Nummer und so. Aber bei mir ist ja der große Unterschied, dass ich jetzt zum Beispiel beim Neo-Magazin ja jede Woche gibt es ja dann neues Buch.
Ja.
Jede Woche neuen Stand-up, neue Einspielfilme, neue Schreibtischnummern, was auch immer.
Das heißt, du bist so in diesem Geschäft drin letztlich, dass dir es manchmal ein bisschen schwerfällt, auch das zu genießen. Kann man das so sagen? Oder irgendwie so im Rückblick zu sagen, das war gut, weil du ständig neu kreierst.
Jetzt im Rahmen einer Staffel, wenn du jetzt wirklich sagst, ich habe jetzt hier 16 Sendungen am Stück, jede Woche eine Aufzeichnung, dann ist das jetzt nicht so, dass man jetzt da groß wahnsinnig irgendwie feiert oder irgendwie einen Müßiggang irgendwie hat und dann erstmal mit einer Weißweinschorle abends den Tag beendet und am nächsten Morgen mit einer
Aspar-Ural, wenn einem also Gutes widerfährt.
Genau, und dann über den Innenhof, so wie Franz Beckenbauer bei der WM90 erstmal und so. Das, so ist es dann weniger. Das ist schon
und ich fokussiert. Ich habe dir ein Bild vor Augen. Du in so einem Jackett,
ja.
Hände in deinem Rücken, ja, hier gefärbte Brillengläser, läufst in Köln, Nippes oder wo immer, wo bin ich?
Ehrenfeld.
In Ehrenfeld läufst du durch den Innenhof. Ja,
ja.
Ich könnte mir das vorstellen. Warum nicht? Ist doch schön. Einfach mal genießt ja
zu selten. Wo ist der Hennig? Ach, der läuft da wieder.
Da läuft er. Scheint gut gewesen zu sein. Ja, aber kannst du noch, das ist übrigens eine Frage, die ich dir auch noch stellen wollte, kannst du tatsächlich Comedy, Kabarett, was auch immer, komödiantische Inhalte noch als Konsument konsumieren? Oder schlüpfst du oder rutschst du immer in die Rolle des Profis, der nach professionellen Maßstäben bewertet oder das analysiert oder, sagen wir mal, im Kopf schon die Teile auseinandernimmt, wie es zusammengebastelt ist?
Beides so ein bisschen. Also ich habe immer noch Lust drauf, mir Programme anzugucken. So. Also das schon. Ist weniger geworden, ehrlicherweise, als jetzt noch vor 10 Jahren oder so. Aber natürlich hat man immer so ein halbes professionelles Ohr irgendwie auf und denkt sich, aha, okay, wo will er da jetzt mit hin? Und warum sagt er das jetzt so? Ach, das ist aber kompliziert. Oder aha, jetzt kommt gleich der Gag und so. Recht gehabt oder nicht recht gehabt. Das läuft schon so ein bisschen mit immer. Also das kann man, glaube ich, auch gar nicht ausstellen.
Ich finde das aber so schade. Also mir geht's ja ähnlich. Ich behaupte aber von mir, dass ich mich, wenn ich mich doll anstrenge, unterdrücken kann.
Und ich das Gesicht möchte ich gerne sehen, wie du im Kabarett sitzt, doll angestrengt.
Ja, aber mal ehrlich, das ist doch scheiße. Wenn du in ein Kabarettprogramm gehst und willst dich, also ich will das denn ja genießen. Ich will das dann ja mir anschauen. Und dann schaffst du es nicht irgendwie, das Professionelle in dir zu unterdrücken, das direkt in die Analyse geht. Ja, das ist.
Ja, Analyse, so weit würde ich jetzt nicht irgendwie gehen. Aber der große Unterschied ist ja zum Beispiel zu Musik. Wenn du als Musiker irgendwie zum Konzert irgendwie gehst, dann ist es ja eine sehr, sehr, sehr emotionale Sache. Und beim Kabarett ist es ja schon auch mehr, zumindest mehr auch rational.
Das stimmt.
Da ist der Kopf ja eh so ein bisschen mehr gefordert als jetzt so dieses Bauchgefühl. Also je nachdem, welcher Comedian ist, dann gibt es mal andere Verhältnisse so. Aber der Kopf sollte ja beim Kabarett zumindest nicht vollends ausgeschaltet sein.
Wenngleich natürlich auch, wenn du als Musiker zu einem Konzert gehst, vor allem, und das ist glaube ich auch bei der Comedy und bei Kabarett auch so, wenn es plötzlich nicht mehr so stimmt, also wenn irgendwas so ein bisschen aus dem Rhythmus kommt buchstäblich, also wenn ein Programm nicht so läuft, dann verfällst du da sehr schnell rein. Mhm. Das ist ja auch bei Konzerten auch so, das merke ich auch. Also wenn ich irgendwo bin, bei einer Band, auch die ich mag.
Und das Saxophon fehlt.
Und das Saxophon fehlt oder der Saxophonist hat mal eben kurz in dem Vorhang vorgeguckt und hat einen Ton verhauen. Nein, aber dann merkst du, jetzt stimmt was nicht. Mhm. Und dann beginnst du zu analysieren. Also wenn du aus diesem Fluss rauskommst, in dem du einfach bist, wenn es gut läuft, wenn alles funktioniert, wenn alles ineinander greift, dann fängst du an zu analysieren. Dann kann ich mich auch Dann bin ich auf einmal nicht mehr beim Konzert, sondern bin nur noch Beobachter. Mhm. Wie würdest du denn deinen Humor beschreiben? Ich weiß, eine ganz furchtbar schwere Frage.
Sehr aber gut. Nein,
ich finde meinen Humor
teuer, aber gut.
Sehr, sehr, sehr gut. Nein, aber wenn du jemandem versuchen würdest zu vermitteln, was du lustig findest, wie würdest du das machen?
Die Mitte.
Zwischen was?
Genau.
Ist jetzt die große Frage. Ja,
ja genau. Die bürgerliche Mitte. Also ich glaube, dass ich schon so eine Mischung irgendwie habe zwischen so Mainstream und zwischen irgendwie so ein bisschen verrückteren Sachen. Aber jetzt auch nicht so super verrückt, so Gaga-artige Geschichten irgendwie, so jetzt wie auch nicht. Ich finde so dieses Hin- und Her-Switchen zwischen diesen beiden Geschichten irgendwie ganz gut. Dass man jetzt so auch hin und wieder einfachere, klarere Pointen irgendwie hat, so, und hin und wieder auch mal was, so ein bisschen was Verstecktes. Wenn das so gut gemischt ist, halt auch in einem Stand-up zum Beispiel, oder egal ob jetzt in einer längeren Nummer oder bei einer 5-Minuten-Eröffnungsnummer irgendwie, bei einer Fernsehshow oder so, wenn da so beide Anteile drin sind, klare, einfache Witze, die jeder versteht, gemischt mit so ein bisschen verschnörkelten Geschichten für Feinschmecker, sag ich jetzt mal. Wenn das so gut austariert ist, gefällt mir das immer am besten.
Na, vielleicht ist das aber auch gerade der richtige Rhythmus dann in dem Moment, weil wenn du sagst, so mainstreamigere Sachen, also das Gewohnte, und dann lässt du erstmal den Zuschauer, den Konsumenten so in dem, ach ja, hier fühle ich mich wohl, und dann holst du ihn gezielt mal irgendwie aus seiner Komfortzone raus.
Genau,
und,
ja.
Und da wohnt ja auch, also das ist ja diese berühmte Fallhöhe, die man dann damit erzeugt. Das macht ja durchaus Sinn, was du sagst. Also, dass das eine schöne Mischung ist dann, letztlich. Also zwischen Erfüllen von Erwartungen und Überfordern.
Ja, genau. Und auch keine Angst zu haben, dann in dem Moment auch dann absichtlich einen Witz zu machen, wo die Referenz so ein bisschen versteckt ist, den jetzt mit Ansage quasi nur 30% des Publikums irgendwie verstehen, weil die auf irgendeiner Schlagzeile beruht, die jetzt irgendwie gestern war oder so, dann freuen sich die Leute, die das dann verstehen, umso mehr, weil die 70% der anderen halt es nicht kapieren. Das ist nochmal so ein Belohnungseffekt quasi für die, die durchblicken.
Weil sie sich natürlich auch toll fühlen können. Ich hab's verstanden.
Ja,
ihr ja nicht.
Genau, und wenn aber vorher und nachher einfachere Gags sind, die quasi verständlich für toi, 90% des Publikums sind, dann ist das so ein schönes Hin und Her.
Jetzt kommt dieser Bereich in unserem Gespräch, wo du mich, das ist mal anders als sonst, sonst bitte ich immer die Gäste, mir vorher mal zu sagen, was so ihr Humorkunstwerk ist, was so ihr aus der Humorgeschichte das ist, was für sie irgendwie am tollsten ist oder was sie sehr beeindruckt hat. Und da hast du mir bis kurz vor dem Gespräch noch nichts gesagt und da frage ich jetzt einfach mal ganz spontan. Als Überraschung, was ist denn dein Humorkunstwerk?
Mein Humor, also wir haben es jetzt schon genannt, deswegen ist es jetzt die große Überraschung,
okay.
fällt jetzt schön ins Wasser.
Also jetzt bin ich gespannt.
Was mich tatsächlich am meisten geprägt hat, war Schmiteinander, die Sendung im WDR.
Okay.
Das war für mich Anarchie, das war für mich Gesprächsstoff tatsächlich, nicht nur buchstäblich, sondern tatsächlich 3 Tage auf dem Schulhof noch bis Mittwoch.
Ist diese Reproduzierbarkeit, die ist wichtig, oder? Also ich finde die auch immer extrem wichtig, dass du hinterher drüber reden kannst.
Ja, das ist ja genau das, was auch bei Twitter heutzutage so passiert, dass total viele parallel oder kurz danach zu einer Sendung irgendwie sich austauschen und noch vermeintlich bessere Witze noch irgendwie posten zu einer Comedy-Sendung oder zu einer Live-Show, egal welche Sendung oder Talkshow. Und das ist super so ein Gemeinschaftsgefühl gewesen. Da haben alle das geguckt, also aus meinem Freundeskreis. Und da wurde alles nochmal besprochen und nochmal erzählt und nochmal erzählt.
Das ist tatsächlich auch bei Harald Schmidt Show späterhin immer noch so gewesen. Also zumindest jetzt in den Anfängen, dass man immer noch sich das nochmal erzählt hat, was da am Abend vorher gelaufen ist.
Ja, weil sowas wie YouTube und so, das gab's ja alles nicht. Wo man noch mit einem, oder Mediatheken oder solche Kram, da gab's noch die VHS-Kassetten. Und da habe ich mir auch viele Folgen aufgenommen.
Und gab es für dich so eine Sache, an die du dich heute noch direkt, wenn du an Schmiteinander denkst, direkt erinnerst?
Ja, die ganzen Rubriken, die sie da hatten. Die, mein Gott, jetzt. Meine Damen und Herren, hören Sie einen leidenschaftlichen Autor über Comedy nachdenken. Nehmen Sie sich Zeit.
Also, ich habe direkt ein Bild vor Augen.
Das N. Ich denke sofort an das N. Die Zuschauerfrage. Das N war immer die Lösung.
Stimmt.
Ja.
Hast recht. Ja, das sind so. Ich habe zum Beispiel, wenn ich an Schmiteinander denke, denke ich direkt an diese Nummer, die sie mal gemacht haben, wo sie beide in so Ballett-Outfits in so
Schmiteinander Tanztheater.
Genau. Wo die beiden, Feuerstein und er, irgendwie so verkünstelt dann auch sich so ein bisschen lustig gemacht haben über so Ausdruckstanz und sowas. Das ist das, was bei mir immer automatisch in den Kopf kommt, wenn ich an Schmiteinander denke.
Fotzi-Bär.
Ja, oder der auch.
Genau. Oder halt auch diese ganz klassischen Schreibtischnummern damals. Ich erinnere mich an, warum ich den, also einen Zeitungsausschnitt, das zeigte man so damals so als Beleg dafür, was so los war, war die Überschrift, Papst fordert Sexverbot in der Zweitehe. Und die Punchline von Schmidt war dann rein in die dritte. So, das habe ich dann noch abgespeichert.
Und das, aber dann warst du letzten Endes auch immer schon sehr fokussiert auch auf diese Fernsehwelt letztlich.
Ja, also es gibt nicht so viel Kleinkunst so bei uns. Ich bin in einer kleinen Stadt groß geworden. Da
kein Abo.
Kein Abo-Publikum. Also wenn da nicht die Saxophonisten hinter dem Vorhang hervorgeguckt haben in der Stadthalle, war das nicht los. Also das Erste, was ich mich erinnern kann, in der Stadthalle in Datteln, da war ich als Reporter von Radio Pfiff. Es wird noch cooler. Und zwar hatte ich den Auftrag, geh da mal hin zu diesem Stand-up-Abend und mach mal Interview mit dem Künstler und dann machst du da einen Beitrag dazu, wie war es denn da? So.
Okay.
Und dieser Künstler war Ingo Appelt.
Okay, der Ingo.
Ja, der Ingo. Liebe Ingo, genau.
Ja, der liebe Ingo.
Genau, und dann habe ich, mit Ingo nach dem nach seinem Auftritt ein Interview geführt. Mit Bandgerät, mit Kassettenrekorder und...
War er nett zu dir?
Er war nett zu mir, ja.
Okay, ja. Okay. Wenn du dir jetzt so die... Es wird uns ja hierzulande immer nachgesagt, wir hätten keinen Humor hier im Lande. Und das ist ja noch das Klischee, mit dem auch viele operieren, dass sie als German Comedian, deswegen heißt ja dieser Podcast auch so ein bisschen ungelenkt German Funny Bones, weil es ja tatsächlich auch für Funny Bones keine adäquate deutsche Übersetzung gibt. Zumindest konnte mir keiner bisher eine nennen.
Nee.
Also der Musikknochen wird so genannt, aber der bringt uns jetzt in dem Fall nicht weiter in den Zusammenhang. Ja, wenn du dir das alles so anschaust, glaubst du, das sind gerade gute Zeiten für Comedy oder sind das eher schwierige Zeiten?
Gute Zeiten, glaube ich. Also für gute Comedy, gute Zeiten, weil gerade in schwierigen Zeiten ist es umso wichtiger, dass das gute Comedy da ist. Dass man auch mal das Hirn ausschalten kann. Also ich finde, man muss da unterscheiden zwischen Comedy und jetzt so politischer Satire, politischem Kabarett, würde ich jetzt mal so unterscheiden. Und auch gar nicht das eine über das andere stellen, sondern das sind zwei unterschiedliche Kunstformen, sage ich jetzt mal, wo es auch mal Überschneidungen gibt und so. Also man kann das jetzt nicht so schubladenartig jetzt irgendwie denken, aber wenn man so eine Range aufmacht, jetzt zwischen irgendwie Physical Blödelhumor bis hin zu politischer Analyse und Satire und so, ist das ja so eine Bandbreite, die ja Gott sei Dank bespielt wird. Und was ich halt ein bisschen schade finde, dass ausschließlich zurzeit auf diese politische Satire irgendwie so gesetzt wird, also zumindest schwerpunktmäßig, also jetzt ausschließlich will ich es auch nicht sagen, aber
ja, du hast schon recht.
Das ist sehr viel inhaltlich getriebene Formate, die jetzt so ausprobiert werden oder gesendet werden, was ja prima ist, dass das gibt, toll. Und auch viel, viel besser, die Branche in dem Bereich ist ja viel, viel besser als noch vor 10, 12 Jahren, als irgendwie die Mitternachtsspitzen gab und irgendwie Scheibenwischer und danach war schon schnell Feierabend, so gefühlt zumindest.
Mhm.
Und dass es jetzt ja auch quotenträchtige Sendungen irgendwie gibt, die auch erfolgreich haben, Erfolg sind. Erfolg haben.
Ja, man muss dazu sagen, er hat 4 Flaschen Bier getrunken, seit er jetzt hier sitzt, ja.
Genau. Ja, aber ich habe die ganze Zeit an dem Sakotani gerochen. Naja, die sind ja auch sehr erfolgreich, was ja super ist. Aber was ich ein bisschen schade finde, ist, dass so diese auch die leichte Muße, dass du auch einfach lustige Sketche und so, dass sowas halt zurzeit nicht so.
Wenn ich ehrlich bin, wüsste ich gar nichts, was momentan irgendwie einfach nur lustig sein will.
Ja.
Also ich könnte jetzt nichts wirklich nennen. Du hast recht. Selbst das Absurde findet nicht mehr, momentan nicht mehr so wirklich statt. Alles ist irgendwie so in der Wirklichkeit verhaftet. Es sind natürlich auch politische Zeiten und es ist mit Sicherheit, wie du sagst, auch wichtig, dass das passiert. Aber das andere, ich könnte dir gerade nichts nennen.
Stimmt. Ja, genau. Und sowas und die Farbe vermisse ich zum Beispiel halt auch. Also ich finde das andere auch toll, aber wenn es halt auch ein bisschen mehr Quatsch gäbe auf der Bühne, im Fernsehen, in den Mediatheken, wie auch immer, die Ausspielwege sind ja erstmal wurscht. Aber dass das so, so wenig stattfindet, finde ich ein bisschen schade.
Es ist natürlich immer so eine Trendgeschichte. Also letztens, ich habe mich mit Philipp Simon auch darüber unterhalten, wo jetzt so die Reise hingeht. Und gerade jetzt diese politischen Geschichten, da ist halt auch sehr schnell immer sehr viel und fast alles gesagt zu einem bestimmten Thema. Also das ist ja auch diese neue Welt, die wir jetzt mit Twitter haben. Das sage ich jetzt mal irgendwie als Jahrgang 76, diese neue Welt, wo viele sagen, wie neue Welt. Aber ist so. Also wenn ein neues Thema aufkommt, hast du direkt einen Hashtag und hast direkt irgendwie 794 lustige Tweets zum Thema XY. Da brauchst du dich gar nicht mehr hinsetzen und brauchst dir irgendwas zu überlegen. Es ist definitiv schon alles dazu gesagt.
Mhm.
Und da ist jetzt die Frage, in welche Richtung marschierst du? Wo gehst du hin? Wo gehst du komödiantisch noch hin? Und da bleibt eigentlich fast nur noch diese Flucht ins Absurde, sag ich mal. Oder jetzt sagen wir mal ins rein Komische, wie immer das aussieht.
Ja, ins rein Komische oder halt dann in die andere Richtung, dann, wenn es darum geht, größere Ereignisse umfassender, also humoristisch umfassender irgendwie zu beleuchten. Weil das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied, jetzt bei Twitter zum Beispiel, jetzt mal einen guten Gag irgendwie zu posten, das ist ja aller Ehren wert, aber es hat ja nur jetzt den Gag gesehen, jetzt nichts mit professionellem Autorendasein irgendwie zu tun. So ein bisschen so wie der Onkel Ludwig, der auf einer Geburtstagsfeier irgendwann
um
0.99 Uhr irgendwie nach 6 Chantrée irgendwie meint, irgendwie was zu erzählen, was dann in dem Kontext dann vielleicht auch lustig ist und alle lachen sich kaputt und so. Aber das ist dann halt eher ein singuläres Ereignis.
Also er hat die Weltprobleme nicht gelöst, der Onkel Ludwig dann.
Vermutlich. Mit dem einen. aber halt professionell Autor zu sein, heißt ja auch quasi auf Knopfdruck oder auf Deadline irgendwie Sachen fertig zu schreiben, die halbwegs Hand und Fuß haben und halt ohne Chantre und ohne irgendwie da irgendwie in Stimmung gebracht zu werden. Deswegen nochmal der Vergleich jetzt zu Twitter zum Beispiel.
Wo was dann, nicht heißt, dass nicht getrunken wird.
Auch wo dann 400 Onkel Ludwigs irgendwie gerade twittern.
Ja. Ja. Verstehe. Also und die tiefergehende Analyse, die auch beim Neo Magazin ja auch macht, immer wieder mit längeren Strecken, das ist ja tatsächlich auch nochmal eine ganz andere Disziplin dann letztlich. Die ist auch in der Realität verhaftet und ist auch komödiantisch, aber ist eine neue Farbe. Oder?
Ja, also, zumindest jetzt hier so im Fernsehen Deutschland. Hier genau. Hm.
Worüber hast du zuletzt gelacht?
Über dich. Ich habe auch viel geweint, aber...
Vielen Dank. Was trinkst du? Chantre? Ja, wir zwei jetzt noch. Und als Abschluss frage ich immer gerne, viele sagen, um Gottes Willen, ich frage dich trotzdem mal, dein Lieblingswitz, dein Lieblingsspruch, dein Lieblingsscherz?
Der Papst fordert Sexverbot in der Zweitehe. Mein Tipp, rein in die dritte.
Vielen Dank, lieber Markus, dass gerne. Du mitgemacht hast.
Hat Spaß gemacht.
Das war German Funny Bones. Das war wieder mal eine neue Folge German Funny Bones. Eine weitere steht schon in den Startlöchern. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte gebt eine gute Bewertung ab. Überall, wo man Podcasts bewerten kann. Bis dann. Dankeschön. Tschüss.